Ihr hört Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Mein Name ist Anita, ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von 3 Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag, um Expertinnenwissen und um das Thema Gleichstellung in der Gesellschaft. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Katia Ledoux. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Genau. Katia Ledoux, Französisch, aber es ist eigentlich, ja. Es freut mich so sehr, da zu sein. Danke, Anita, für die Einladung.
Katia, kannst du so lieb sein und dich kurz vorstellen?
Mein Name ist Katia Ledoux. Ich bin Opernsängerin und ich liebe meinen Job. Ich arbeite im Moment, ich bin im Ensemble an der Volksoper in Wien, aber ich arbeite auch freiberuflich in den unterschiedlichsten Opernhäusern in Europa, also hauptsächlich vielleicht Zürich, Amsterdam und Stuttgart sind im Moment meine 3 Hauptpunkte. Ich sehe mich als schwarze Queer-Feministin und ich bin sehr glücklich über mein Leben. Ich glaube, das sagt das ungefähr alles zusammen.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das können dann nicht viele so sagen.
Ich glaube, ja, also das stimmt. Ich hab wirklich, wirklich sehr viel Glück gehabt in unterschiedlichen Sichten, wo ich geboren worden bin, wann ich geboren worden bin, mit welchen Eltern ich geboren worden bin. Und ja, es hat sich einfach so, ich bin in einer Glückssträhne, die sich einfach weiter fortzieht und immer wieder staune ich darüber, wie viel Glück ich im Leben habe.
Du hast gerade deine Eltern angesprochen und wo du geboren bist. Du bist in Paris geboren.
Genau, ja.
Eine schöne Stadt.
Ja, wobei ich auch sehr glücklich bin, dass ich nicht mehr dort wohne. Also das ist eine tolle Stadt zum so eine Woche verbringen, aber zum Wohnen, das ist auch, also das ist eine Stadt, die mich sehr wütend machen kann, glaube ich auch, mit den Ungleichheiten.
Und ja, das in dem Bezug auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, ja.
Das ist so.
Da hört man viel, viel in den letzten Jahren immer wieder. Das ist das weniger Schöne. Aber weil du jetzt so glücklich warst, habe ich eigentlich nur das Positive gesehen. Und deine Eltern, deine Mama kommt aus Guadeloupe, habe ich gesehen.
Genau.
Und dein Vater aus Frankreich.
Genau, aus Nord, ja.
In der Bretagne.
Genau, ja.
Und du bist dreisprachig aufgewachsen.
Ja, also ich bin eben sehr früh, also ich bin mit 5 Jahren nach Wien gezogen und ich war dann, also als Französin hatte ich natürlich das Glück, in die französische Schule hier als öffentliche Schule gehen zu können. Und dadurch habe ich sowohl Deutsch wie Französisch automatisch in der Schule mitgehabt und dann ist Englisch einfach sehr schnell dazugekommen, weil meine Eltern diese Regel hatten, dass wir uns alle Filme anschauen können, dass wir wollen. Es muss nur in der Originalsprache sein.
Oh.
Und damals war halt Disney und alles Hollywood eher das Interessante. Ich frage mich jetzt, ob ich, wenn ich jetzt heute aufwachsen würde, ob ich jetzt Koreanisch als Drittsprache gehabt hätte, weil jetzt gerade so viel aus Korea kommt, ob, keine Ahnung, das war spannend.
Ja. Wer weiß, das ist ein guter Erziehungstipp.
Ja.
Du hast deine ganz liebe, schöne Geschichte, wie es dazu kam, dass du Opernsängerin geworden bist. Magst du die uns erzählen?
Sehr gerne. Also ich habe ich habe immer diese Geschichte erzählt, dass ich mit 3 Jahren das erste Mal den Film Carmen gesehen habe. Ich habe jetzt aber beim Recherchieren, ich habe so ein Video zusammengebaut und eigentlich, dass ich 2 Jahre schon alt war. Auf jeden Fall. Ich war sehr klein und wir haben einen VHS geschenkt bekommen von der Oper Carmen. Und es war genau das Alter, wo als Kind man einfach so starke Obsessions bekommt. Und manche Kinder haben, ich weiß nicht, Lili Blocksberg oder Bibi Langstrumpf, oder für mich war das Carmen. Und ich habe einfach so, ich habe diesen Film so geliebt und gesagt, okay, das will ich werden. Und irgendwie bin ich stur und ich bin es jetzt dann geworden.
Aber da gibt es noch was zu der Geschichte.
Meinst du, dass eigentlich, also ich damals gemeint hatte, das möchte ich werden, dass ich eigentlich Carmen sein wollte. Und es ist dann viele Leute dann verstanden hatten, so als 2-3-Jähriger ist natürlich dann die Frage, okay, das sofort zu verstehen, was sie meinen. Und mir wurde dann immer gesagt, ah, du willst Opernsängerin werden. Und dann, ich glaube, dass ich gemeint hatte, dass ich Carmen werden will, aber das hat sich dann so eingeprägt, dieses, auch den Stolz. Ich glaube, es gibt so etwas, das ist so etwas sehr Überraschendes, wenn ein 2- oder 3-jähriges Kind einfach sagt, ich möchte Opernsängerin werden. Und dass dann meine Eltern, die einfach in dieser Branche, also wirklich gar nichts kannten und das einfach so toll und lustig fanden, dass sie das so oft wiederholt haben, dass sich das irgendwie eingeprägt hat. Ja, Opernsängerin. Und je mehr ich eben von der Oper dann gehört und gelernt habe, ich bin ja auch, als wir nach Wien gezogen sind, war ich auch bei den Schubertsängerknaben, wo ich dann ein bisschen so im Chor reingeschnuppert habe.
Da wolltest du ja auch hin. Also,
genau.
Du wolltest ja zu den Sängerknaben, ne?
Ich wollte ursprünglich zu den Wiener Sängerknaben, aber die haben keine Mädchen genommen zu der Zeit. Jetzt hat sich das
geändert, ja.
Aber damals war das überhaupt nicht möglich. Ich habe bei Wiener Sängerknaben probiert, ich habe Mozart-Sängerknaben probiert und die haben mir dann gesagt, ach, die Schubert-Sängerknaben, die nehmen Mädchen. Und dann war ich bei den Schubert-Sängerknaben und ich fand das so toll. Ich habe dann ein bisschen Bühnenluft geschnuppert und mich einfach immer mehr, über die Jahre immer mehr in diese Kunstform komplett verliebt. Und ja, jetzt, ich habe immer wieder, mir wurde gesagt, ich muss, wenn ich mir etwas stark wünsche, muss ich, wenn ich meinen Geburtstagskuchen ausblase, die Kerzen ausblase, mir das ganz genau vorstellen und es dann ausblasen. Und ich habe immer mir gedacht, okay, ich möchte Opernsängerin werden. Wie kann man sich das vorstellen? Dann bin ich mit einem, habe ich mir vorgestellt, mit einem großen Kleid vor einem Orchester und mit einem Publikum, das applaudiert. Das war für mich so das Bild Opernsängerin. Und das war Sommer 2014, ist dieser Wunsch für mich in Erfüllung gegangen. Ich habe damals Lenazzo di Figaro am Schlosstheater Schönbrunn gesungen. Und es ist wirklich dieses barocke Theater mit Riesenkleid und den kleinen Orchester vor mir. Und es war wirklich, ich bin so dankbar, dass wer auch immer, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hatte, mit dem genau Vorstellen von dem Wunsch. Weil dadurch habe ich wirklich in dem Moment gemerkt, das ist das, was ich mir Jahre, Jahrzehnte gewünscht habe, ist jetzt in Erfüllung. Und es war so ein normaler Tag, aber eigentlich, ja, dadurch, dass ich all die Jahre mir das so genau vorgestellt habe. Und jetzt bin ich das. Ich bin Opernsängerin. Und okay, es ist nicht immer mit dem Riesenkleid. Manchmal habe ich einen Jumpsuit oder ein kleines Kleid. Aber ja, ich glaube, das ist so das mein größter Erfolg im Leben. Ich habe das geschafft, was ich, ja genau, mein 20-jähriges Ich, 13-jähriges Ich, 6-jähriges Ich, 3-jähriges Ich sich gewünscht haben. Und wir high-fiven immer wieder an der jüngeren Version.
Das ist sehr schön. Du bist ja auch sehr von deinen Eltern supportet worden.
Total.
Du hast geschrieben oder gesagt in einem Interview, dass wenn man jetzt rückblickend auf die Zeit, Aufnahmen, Videoaufnahmen, dass du selber der Meinung bist, so toll hast du gar nicht gesungen, aber deine Eltern haben dich immer bestärkt und dich ermutigt und dich in deinen Wünschen gefördert. Also
auf jeden Fall. Meine Eltern, also ich, das ist eines der eben größten Glückssachen, die ich habe, bei meinen Eltern aufgenommen zu haben. Meine Eltern sind sehr, sehr, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber also sie sind nicht aufgewachsen mit vielen Mitteln. Aber mit dem, was sie hatten, haben sie wirklich mir ein Traumleben ermöglicht, von dem ich halt heute immer noch, wenn ich eben noch mehr jetzt, dass ich zurückdenke und jetzt, dass ich in dem Alter bin, wo, also jetzt eigentlich älter bin, als meine Mutter war, als sie mich gehabt hat, wo ich mir denke, das ist eigentlich unglaublich. Ja, sie haben, ich habe die Frage nicht geantwortet und es schon vergessen. Entschuldigung, kannst du noch einmal fragen?
Na, mir ging es eigentlich darum, ja. Ich finde es wahnsinnig toll, dass sie dich gefördert haben. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dich gefragt habe. Aber es ist total wichtig, dass Eltern hinter ihren Kindern stehen und sie da unterstützen. Weil zum Beispiel, das wollte ich nur auch erzählen, ich wollte Musical-Sängerin.
Ja.
Bei mir war es so mit der West Side Story. Ich habe die West Side Story in- und auswendig gekonnt, gesungen, überall im Stiegenhaus, überall. Ich habe vis-à-vis, ich habe in Graz gewohnt, vis-à-vis von der Musikhochschule.
Ja.
Ja. Ein Traum.
Ich liebe das.
Ich bin da vor den Fenstern immer gestanden und habe den Opernsängern und Opernsängerinnen zugehört und habe mir gedacht, ah, ich möchte auch dort stehen. Aber mir hat niemand gesagt, dass ich das mir bei der Torte wünschen soll.
Ja.
Ja, und meine Eltern haben das irgendwie nicht so erkannt oder weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ich eine gute Stimme hätte.
Ja.
Dafür, aber ist halt so. Deswegen finde ich es so wahnsinnig wichtig, dass die Eltern, wenn das Kind tatsächlich da so einen innigen Wunsch hat, dass es sie da unterstützen.
Ja, ja, nein, und wirklich, es ist, also, ich glaube, eines der größten Glücks habe ich. Ich rede jetzt immer sehr viel von Glück heute. Ich weiß nicht, ich bin heute besonders glücklich.
Gut,
es ist, ich denke, dass das eine große Chance für mich war, dass meine Eltern eben keine Ahnung von Musik hatten und aber trotzdem mit vollem Herz diese Unterstützung hatten, weil einfach dadurch, dass sie keine Ahnung hatten, was denen eigentlich egal. Ich habe gesungen aus vollstem Herzen und ja, das, was du angesprochen hattest, also für jeden, egal was wir für einen Gast hatten, Familienfeste, ich musste immer, haben die gesagt, ach, sing doch etwas. Sing, weißt du, diese furchtbaren Eltern, die dann ihre Kinder, eine ganze Show, ich hatte dann manchmal so Shows vorbereitet, Tanzanlagen, singen. Und meine Eltern waren immer mit Kamera und mit extrem stolzem Gesicht dabei. So dass ich wirklich gedacht habe, wow, ich bin so ein super Talent. Also ich meine, boah. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mir das jetzt nochmal an, weil, also so ein talentiertes Kind, wie ich war, ich muss das auf YouTube sharen. Ich muss das den Leuten teilen. Ich habe mir das angeschaut und mir gedacht, oh Gott, die armen Leute. Diese armen Gäste, die wir hatten, dass ich das immer geben mussten. Aber eben dadurch, dass mir nie jemand gesagt hat, dass ich keine Stimme habe oder dass ich falsch singe. Und im Gegensatz, dass meine Eltern immer mit so viel Stolz und mit so viel an den, weil eben, also das war auch, ich habe eine Welt denen herangebracht, die es einfach nicht konnten. Also so Opa war so weit weg von dem, was sie kannten, dass sie das einfach fasziniert und mit vollem Herz mitverfolgt haben, so dass ich einfach irgendwie zu einer guten Sängerin geworden bin. Und ich glaube wirklich, dass tatsächlich, also so oft höre ich von Leuten, oh, ich wäre so oft so gern Sängerin geworden. Aber meistens ist es nicht nur, dass die Eltern es nicht unterstützt haben, sondern oft auch dagegen auch gesprochen haben, also dass Eltern oder Lehrer, Lehrerinnen, die dann sagen, ach, sing nicht so laut oder du singst ein bisschen falsch oder oh, geh mal hinten, weil du die anderen singen besser. Solche Sachen, das macht so viel aus in den Kopf von einem Kind.
Mhm.
Und ich war definitiv so eine. Also wenn ich jetzt die Videos anschaue, ich wäre nicht so toll gewesen wie meine Eltern, jetzt als Elternteil, muss ich sagen, weil ich denke mir einfach auch so, oh Gott, das ist jetzt zu laut, oh, das ist nicht richtig. Aber ich habe das nie gehört. Es hat nie jemand sich getraut, mir das zu sagen oder einfach das Ohr gehabt.
Nicht für notwendig
befunden, ja. Und dann habe ich einfach nur mit voller...
Ich denke mal, du bist jetzt auch ein bisschen kritisch.
Na, also ich glaube schon, dass es einfach so, ja, fürs... Jetzt heutzutage, besonders mit YouTube, weißt du, wir sehen so viele so Supertalente und diese jungen Kinder, die tipptopp, keine Ahnung, Königin der Nacht singen oder die jetzt einen Alicia Keys Song mit vollem Herz und totale schöne Musikalität hinbringen. Ich war weit entfernt von dem. Sagen wir das jetzt mal so. Das ist jetzt weniger kritisch. Aber im Endeffekt ist es egal. Also ich bin jetzt in meiner Karriere so angekommen, dass ich sagen kann, ich bin eine sehr gute Sängerin und ich bin jetzt, und das hat halt nichts damit zu tun, wie super talentiert ich als Kind war, aber sehr viel damit zu tun, wie viel Liebe und Unterstützung ich gehabt habe. Ich glaube, das meine ich eher.
Mhm.
Genau.
Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte und auch ein schöner Ausgang.
Mhm.
Ja. Aber jetzt wieder zu deinem Beruf.
Mhm.
Du bist Mezzosopranistin.
Ja.
Und dein Durchbruch, wenn ich es richtig verstanden habe, kam 2018 durch einen Preis, den niederländischen Pressepreis.
Genau, ja.
Bei der International Vocal Competition.
Mhm.
in, wie heißt das, Hogenbosch?
Sertorenbosch. Ich glaube, das wird, aber ich glaube, es gibt
mal,
auch Den Bosch.
Das ist schön.
Ich bin selber nicht ganz sicher, wie es, aber ich glaube, es ist Sertorenbosch. Aber ich bin, es ist
ja,
sehr kompliziert
auszusprechen,
ja. Aber es ist einfach Den Bosch. Also,
ja,
genau, wird auch
wirklich
zusammen.
Schöne Sprache. Also, was ist dann passiert?
Ach Gott, dieses Wettbewerb, das war, also ich habe zum ersten Mal, ich muss sagen, dass ich mich nur für dieses Wettbewerb angemeldet hatte, weil Roberta Alexandra, die eine fantastische Sängerin ist, die war eigentlich in der Jury von einem anderen Wettbewerb war, den ich in Graz gemacht hatte, den Schubert-Wettbewerb, wo ich da im Semifinale rausgefallen bin. Und sie mir danach gesagt, ach, das verstehe ich nicht, diese Leute haben keine Ohren. Geh mal in den Wettbewerb, wo die tatsächlich Ohren haben. Geh mal zu diesem IVC, eben International Vocal Competition. Da starten Karrieren tatsächlich. Und ja, ich hatte davor ganz, ganz, ganz viele Wettbewerbe gemacht und immer quasi Finale, Semifinale rausgefallen. Beim IVC, als ich dort angekommen bin, hatte ich mal, erste Runde ging problemlos. Am Tag vor der zweiten Runde bin ich aufgewacht mit Fieber, total Halsschmerzen.
Na.
Ich habe mir gedacht, okay, keine Chance. Ich komme einfach nicht weiter. Das ist klar, ich muss einfach aufgeben. Ich habe Roberta Alexandra geschrieben, so eine SMS, was auch so toll ist. Also, Roberta ist eine Legende in der Opernwelt. Ich habe einfach ihre Telefonnummer und ich schreibe ihr eine SMS. Ich habe mir einfach gedacht, okay, dadurch, dass sie mich empfohlen hatte, dieses Wettbewerb zu machen, schreibe ich ihr, also ich erlaube mir mal, diese Open-Legende zu schreiben und zu sagen, hey, nur, dass du Bescheid weißt, ich bin krank, ich singe einfach nicht weiter. Und sie hat dann mir gesagt, nein. Ich glaube, das war ihre erste E-Mail, war einfach nein. Und dann hat sie noch eine längere Nachricht noch geschrieben und gesagt, Du hast nichts zu verlieren. Dieses Wettbewerb hat die Chance, dich auf ein Level zu bringen, wo du hingehörst. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du krank bist und einfach es nicht schaffst und sie dir Nein sagen. Aber wenn du jetzt nicht antrittst und es nicht probierst, hast du alle Chancen verloren. Und sie hat mir so einen ganzes detaillierten Plan geschrieben, wie ich mich einsingen soll, in der Dusche mit vollem Dampf. Und also das Wettbewerb hat mir einen Doktor geschickt nach Hause und sie hat mir so ein Paket gebracht mit Vitamin C, Zink, alles an, also so homöopathische Sachen zum Helfen. Und es war so unglaublich, weil eben es ist eine Frau, deren CDs ich halt zu Hause hatte, mit der ich aufgewachsen bin, die mir dann so ein Paket geschenkt hat. Und ich bin dann tatsächlich am Tag von Semifinale hatte ich wieder total Fieber. Ich bin mit Fieber auf die Bühne gegangen, habe gesungen. Ich habe keine Erinnerung von dieser. Also es gibt Videos. Die Videos gibt's auch online. Aber ich kann mich nicht erinnern, diese Sachen gesungen zu haben. Und ich war so fertig, dass ich gedacht habe, okay, ja, keine Chance. Ich hatte Kehlkopfentzündung. Also der Arzt hatte immer. Das ist so eines der schlimmsten Sachen, was als Sänger sein kann. Ich habe mir einfach gedacht, okay, ich gehe einfach jetzt nach Hause, ich gehe schlafen. So eine halbe Stunde bevor die Preise, also bevor die Finalisten angekündigt worden sind, bin ich aufgewacht. Habe mir gedacht, ob ich jetzt wirklich, also mir geht's besser, ich habe kein Fieber. Ob ich jetzt wirklich dorthin gehe, ich weiß, dass ich da nicht weiterkomme. Es gibt keine Chance. Aber es ist so ein nettes Wettbewerb und die Leute, und ich war, okay, ich muss die anderen unterstützen. Einfach nicht, dass die glauben, dass ich jetzt grantig bin, nur weil ich nicht weiterkomme. Einfach nur. Und ich bin dort gekommen und war dann doch unter den, ich glaube, es waren 9 Finalisten, die weitergekommen sind. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, es gibt Leute, die mir gesagt haben, ja, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich dachte nicht, dass ich weiterkomme. Aber als wir dich auf die Bühne gesehen haben, haben wir wirklich gedacht, dass das stimmt. wenn ich wirklich, ich bin im Pyjama angekommen mit einem riesen Schal.
Nein, wirklich?
Es gibt dieses Pressefoto von den Finalisten von den IBC Competition, wo alle natürlich so voll schick und Make-up. Und ich komme wirklich eine halbe Stunde davor, weil ich noch im Tiefschlaf und halb so, okay, keine Chance, dass ich weiterkomme. Und im Pyjama mit dem riesen Aber ich hab's geschafft. Und eben die Finale war, ja, da es gibt immer Zeit zwischen Semifinale und Finale. Ich glaube, wir hatten 5 Tage Zeit, also genug, dass ich dann wirklich in Topform war. Und ja, es ist besonders jetzt nach den Corona-Zeiten, eine Geschichte, wo ich mir denke, oh Gott, das ist eigentlich furchtbar, jetzt so krank so einen Wettbewerb zu machen.
Ja, das ist...
Aber, ja,
es ging ja um was.
Das hat mir wirklich alles gegeben, weil ich dort meinen Agenten, mein Agent hat mich schon angesprochen, schon nach der zweiten Runde. Er hat gemeint, ja, dass du bist jemand, mit dem ich arbeiten möchte. Ich habe dann insgesamt, glaube ich, 5 Agenturen, die ich interessiert waren. Aber ich fand es spannend, dass er mich schon eben nach der zweiten Runde angesprochen hat und nicht erst nach dem Finale.
Mhm.
Und dann eben, ich habe es ziemlich gleich danach angefangen halt in Amsterdam an der Nationaloper, der Dutch National Opera. Und auch danach, ich glaube, ungefähr 2 Jahre später, jedes Mal, wenn ich ein Audition, irgendein Vorsingen hatte, egal ob es jetzt in Zürich oder in Berlin oder wo auch immer war, haben wir immer angefangen mit, ich habe dich gesehen bei der IVC, weil es so live ausgestrahlt wurde. Und dann noch hast du ja das gesungen bei IVC und das war eben eines der größten Sachen in meinem Leben. Und das hätte ich jetzt fast nicht gemacht, wenn nicht Roberta Alexander mir einfach Nein gesagt hätte. Nein. Einfachste Nachricht.
Und das Gute, du hast doch auf sie gehört. Ja.
Ja.
Weil du hättest ja sagen können, ja, es geht nicht.
Ja.
Aber toll, dass du dich dann trotzdem hingestellt hast.
Ja. Ja, nein, ich glaube, dass sie auch dieses, ich würde sehr gerne das Leben auch so eingehen wie sie. Sie sagt auch immer, dass sie so viel Glück hatte im Leben. Und jetzt ist sie an einem Punkt in ihrer Karriere angekommen, wo sie zurückgibt. Und einfach, ich glaube, egal wann ich sie sehe und in welchem Kontext, sie probiert immer, junge Leute aufzuwerten
oder aufzuheben.
Also, ja, dass man einfach...
aufs nächste Level zu bringen.
Genau. Und denen eben dieses Glück zu geben, das sie einfach empfunden hat in ihrem Leben. Und das finde ich total schön und würde ich auch gern so schaffen.
Selber dann einmal machen.
Genau, ja.
Ich muss eine Kritik vorlesen über dich. Es gibt zahlreiche Kritiken, aber die hat mir besonders gefallen. Grandiosen Eindruck hinterließ Katia Ledoux mit der Suizidarie aus Gounod, Sappho. Was für eine fantastische, farbenreiche und ausdrucksstarke Stimme. Frau Ledoux beeindruckte tief mit ihrem satten, wunderbar gestützt strömenden Mezzosopran.
Oh. Ich werde immer ein bisschen rot, wenn ich Kritiken höre.
Wirklich ganz, ganz tolle Kritik und sehr schön. Es gibt noch eine großartige Geschichte von dir. Du hast jetzt beim Orpheus in der Unterwelt 2 Rollen gleichzeitig gespielt. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Also das muss ja total arg gewesen sein. Du hast dich umgezogen. Erzähl uns mal.
Also ich habe am Vorabend, wir hatten Vorstellung um 19 Uhr, ich weiß nicht mal, welcher Tag es war, am Vorabend um 20 Uhr, also 23 Stunden vor der Vorstellung, habe ich mich entschlossen, okay, ich mache jetzt diesen Orpheus, weil ich gehört hatte, dass unser Orpheus krank war, unser Cover von Orpheus krank war und man konnte keinen Orpheus finden, den man so schnell einspringen lassen konnte. Besonders, weil die Volksoper macht ja Vorstellungen auf Deutsch.
Mhm.
Und auch für Saint-Fer wird sehr viel gespielt in Frankreich, aber immer Französisch.
Mhm.
Das heißt, jemanden zu finden, der das auch vom Orchestergraben auf Deutsch lesen würde, war halt in dem Moment nicht möglich, nicht denkbar. Sie haben sich überlegt, ob jemand das einfach auf Französisch singen würde und einfach, dass man das Spiel, aber es ging einfach alles nicht zusammen. Dann hatte sich die Direktion entschlossen, okay, wir sagen die Vorstellung einfach ab, machen irgendwas anderes oder einfach nichts an dem Abend. Und als ich das gehört habe, also ich bin in dem Büro gestanden, ich habe mir gedacht, also ich singe die Venus, die eine sehr kleine Rolle ist in dem Stück. Und Venus und Orpheus sind fast nie zusammen auf der Bühne. Also es gibt so eine Szene, aber wo musikalisch die sehr ähnlich singen. Aber eigentlich sind sie immer abwechselnd auf der Bühne. Eigentlich könnte ich das machen. Wenn, ja, also es gibt irgendwie keinen Mann, der das irgendwie so schnell lernen will. Ich kann, also ich kann, da war glaube ich auch so ein bisschen so ein Tenöre, das, was die können. Ich glaube, dass es immer dieses Stereotyp ein bisschen auch in der Opernwelt gibt, weil natürlich Tenöre am meisten verdienen, Tenöre am meisten angehimmelt werden, so dass alle anderen Stimmtypen sagen, ach, Tenöre, das kriegen wir hin. Und ich glaube, da war ein Teil von mir, der natürlich das auch mitgedacht hat, so, wie schwer kann das sein? Ach, das kriege ich hin. Ich habe einen Adrenalinstoß bekommen, wie man sich das nicht vorstellen kann. Also ich habe in der Nacht dann natürlich, also angefangen hatte ich mit den Dialogen, weil das ist immer das, womit ich mir am schwersten tue. Und dann mir gedacht, okay, die Dialoge habe ich drauf. Dann am nächsten Tag in der Früh sofort angefangen, mir die Musik durchgehend anzuhören, dass ich mir die Melodien und den Text in der Musik einfach lernen konnte. Dann hatte ich Korrepetitionsstunden, 3 Stunden lang mit der Pianistin, um das eben einzulernen, die Partie. Und auch wo ich springe, weil natürlich, wenn ich nur so singe wie ein Mann, also quasi meine Stimme nach unten eine Oktave runtersetze, dann klinge ich wie ein Tenor, aber dann klinge ich nicht sehr laut. Das heißt, wir hatten das so ausgebaut, dass ich die Arien oben, also als Frauenstimme gesungen habe, und quasi damit ich die über das Orchester rüberkomme. Und alles, was im Duett oder Terzett oder in der Gruppe ist, einfach unten singt, sodass es nicht komisch klingt.
Boah.
Das haben wir in 3 Stunden zusammen gestellt, dass ich mir eingeprescht, dass ich mir das merke. Dann hatte ich habe dann eine halbe Stunde Pause gehabt. Dann hatten wir Choreografie. Also alle Choreografien, alles szenisch, wo ich wann hingehe, ausprobieren. Aber davor hatte ich in der Früh noch kurz Perücke anprobieren und Kostüm anprobieren, weil natürlich muss das Kostüm umändern. Die ganze Volksoper war nur daran beschäftigt, irgendwie jetzt in dieses Stück anzubringen. Und dann um 17 Uhr bin ich dann in meinen Masken, also Maske ist halt das Make-up, in Maskensessel habe ich mich hingesetzt. Und jegliches Adrenalin war weg.
Oh.
Es war wirklich, ich war einfach nur panisch und erschöpft.
Oh.
Und das war 2 Stunden vor der Vorstellung. Es war wirklich, also ich denke bis heute, es war die schlimmste Vorstellung meines Lebens, weil ich einfach nur, also überhaupt kein Adrenalin mehr in mir hatte, weil ich eben...
Und das brauchst du.
Das total, um auf die Bühne zu gehen. Okay. Und ich hatte nur diese reine Angst, diese pure Angst. Aber eben, da ich war so schön unterstützt von der Volksoper ist ein tolles Haus, um sowas zu machen, weil einfach eben wir hatten jemanden im Souffleurkasten und die Kollegen sind so unterstützend und so, also ich war wirklich so wie so gehalten, so wie umarmt durch den Abend. Das heißt, ich war nur ein panischer Ast von, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und währenddessen ist einfach die Pudel sind gelaufen. Ich war wirklich, ich bin gekommen, so Venus raus, natürlich so dieses glamouröse, wunderschöne Frau, die eben, ich muss das so spielen. Und dann kurz raus und wir hatten Umzüge, die, ich glaube, den schnellsten Umzug war, ich glaube, 75 Sekunden.
Oh.
Und die hatten 75 Sekunden, um mich von dieser glamourösen Göttin zu einem total lächerlichen und ein bisschen so smelly and dirty Hirte zu machen.
Mhm.
Das heißt, also das ist, so ein,
das ist krasse Gegensätze.
Ich hatte wirklich, es ist manchmal so 6, 8 Arme, die an so Perücke wechseln, Hut drauf und wieder auf die Bühne. Und das
herrlich.
Durch die ganze Show, also die ganze
und
Zeit wechseln.
Das hatte ich nicht wieder ein bisschen aufgeputzt oder
na, ich glaube, ich so,
mein, es war aus, es war
Adrenalinspiegel war komplett ausgeschöpft. Es war nur purer Automatismus. Ich bin nur auf die Bühne und ich habe mir auch, ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo ich eigentlich das nicht mehr ganz mitbekommen habe, was passiert und einfach nur
interessant
automatisch rauskomme.
Aber und es ich ist gut angekommen.
Ich habe danach, ich habe gedacht, okay, ich habe die Show ruiniert. Ich habe was habe ich mir nur gedacht? Wie konnte ich nur
diesen Vorschlag machen.
Ja, diesen Vorschlag. Ja, boah, was habe ich mir dabei gedacht? Wie arrogant kann ich nur sein, dass ich denke, dass ich das schaffe? Aber die Volksarbeitsgemeinde, sie haben noch nie so viele Leserbriefe und E-Mails bekommen von Leuten vom Publikum, die extra geschrieben haben,
eben,
wie toll
ja,
sie das
ja,
fanden. Und das ist natürlich dann irgendwann mal, also ich glaube, es hat 2 Tage gebraucht, bis es an die Presse gekommen ist. Und das war dann natürlich ein, weil interessanterweise 2 Rollen an einem Abend zu spielen, das ist sehr, sehr selten, aber das gab es ein paar Mal.
Mhm.
Aber dass jetzt ein Mezzo jetzt für einen Tenor einspringt.
Ja, das ist schon außergewöhnlich.
Ich glaube, also ich habe jetzt zumindest durch diese Presse jetzt erfahren, dass anscheinend das noch nie zumindest...
Ja.
Es gibt keinen Hinweis, dass es hier passiert ist. Das heißt,
du bist
ja,
der Erste.
Historischer Moment. Also ich habe totale Panik und ganz schlimme Abende für mich. Aber anscheinend war es ein toller historischer Moment für das Publikum.
Ja.
So.
Und etwas, wo man sich auch einen Namen macht.
Ja, wobei ich mir auch denke, das ist eigentlich echt, also ich weiß nicht, ob ich damit jetzt mir den Namen.
Nein, aber ich weiß schon, du möchtest natürlich mit deiner Stimme, mit deinen Rollen, aber es ist, sich so etwas zu trauen, das ist, finde ich, immens mutig. Und es war ja auch so, du wolltest ja auch die Vorstellung retten für die ZuschauerInnen und vielleicht auch was Neues ausprobieren, warum nicht?
Genau.
Bist du unterstützt worden und es ist doch...
Ja.
Ist doch toll. Also ich finde es sehr toll.
Na, ich finde, also das mit der Stimmlage ist eigentlich mir gar nicht so wichtig. Also ich finde es eigentlich toll. Ich wäre total dafür, viel mehr Gender herumzuspielen auf der Opernbühne. Ich wurde ja danach eigentlich, paar Monate danach habe ich in Kassel den Siegfried, also tatsächlich die Rolle von Siegfried gespielt, das ist eigentlich so eine legendäre Tenorpartie auch ist. Also mich würde es nicht stören, dass ich jetzt zum Tenorfach wechsle, auch weil es eben finanziell eine ganz andere Sache ist, als mit so Sopranistin zu sein.
Bist du sicher?
Ja.
Weil es interessanterweise, es ist jetzt vor kurzem eine Studie rausgekommen, wenn Frauen in Männerberufe gehen, werden sie trotzdem auch schlechter bezahlt.
Ja, das ist unglaublich. Das stimmt, ja. Das.
Das heißt, deswegen wäre die Frage, wenn du dann Tenorrollen spielst, ob du tatsächlich so viel bekommst, wie ein Tenor bekommen würde.
Das stimmt. Ja, gute Frage. Aber ja, ich finde generell, wenn man ein bisschen weniger stur diese Geschlechterkategorie denkt, bin ich total dafür.
Das kommen wir eh noch. Wirklich großartig, muss ich sagen. Also alleine wie ich es gelesen habe, war unvorstellbar.
Ja.
Also, aber du hast auch gesagt in einem Interview, du würdest es nicht noch einmal machen wollen.
Ja, nein, also es war an dem Abend was wirklich für mich eine ziemliche Qual. Also ich würde es nochmal machen, wenn ich mehr Zeit habe.
Mhm.
Also diese 23 Stunden, es ist eigentlich ein Wahnsinn. Es ist jetzt nur ein paar Monate her. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich glaube, wenn ich 2 Tage zu lernen gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe oder ob ich es nur geschafft habe, weil es nur in diesen 23 Stunden wäre. Ich glaube, sowas bräuchte ich mindestens jetzt 4 Tage, wenn ich jetzt denke, dass ich einfach wirklich um diese, weil auch noch so viel Choreografie war, so viel zum Tanz, so viel Text, gesprochener Text. Es war ja, nein, in dieser Zeit, das war eigentlich ein Wahnsinn. Und ich glaube auch, Deshalb bin ich immer ein bisschen so, ah, wenn ich dazu an diese Geschichte zurückzähle, weil ich glaube, das ist nicht gut, dass Opernhäuser sowas erwarten, so eine Leistung von Sängerinnen.
Nein,
also ich möchte auch nicht, dass jetzt dieses Exempel quasi den Leuten sagt, ja, siehst du, du hättest das eh jetzt in so wenig Zeit. Schau, Katja, du hast in 23 Stunden. Also das,
ja.
Ich möchte nicht jetzt die Person werden, die quasi dadurch anderen Sängern
Standards vorgibt. Ja, aber das glaube ich nicht. Also das, glaube ich, ist schon sehr herausgekommen, dass das eine hochragende Leistung war und nicht alltäglich ist.
Mhm.
Jetzt kommt eine aktuelle Rolle, die eine Traumrolle von dir oder ein großer Wunsch von dir war.
Ja, also ich bin, also ich meine, ich rede am meisten jetzt davon auf Instagram, aber eigentlich fange ich ja mit den Proben erst Ende März an. Also
aber jetzt musst du sagen, was das für eine Rolle ist.
Entschuldigung. Carmen.
Carmen
ist die Rolle meines Lebens, meine Traumrolle. Der Grund, weshalb ich Opernsängerin bin, der Grund, ich weiß nicht, ich habe so viel in dieser Oper gefunden an Identitäten, an ich bin ein großer Carmen-Fan und ich singe meine erste Carmen, jetzt heuer.
In Zürich, im Schauspielhaus und da in der
Schiffsbau. Genau.
Das ist eine Halle, wo Schiffbau betrieben wurde, oder ist das richtig?
Ich denke, dass das so ist. Also das Schauspielhaus in Zürich hat zwei große Bühnen. Zwei große Spielstätten. Mhm. Und eins davon heißt eben Schiffbau. Ich nehme davon aus, dass das dass dort Schiffe gebaut worden sind. Aber es ist einfach so eine riesige Halle, die sie einfach, also es sieht sehr, ich weiß nicht, wie das so, Ziegelstein?
Ja.
Also es ist sehr, ein sehr, sehr schönes Ziegelsteinhalle.
Es ist ein tolles Gebäude.
Ja.
Ich habe mir das angesehen. Ist das ein Raum dann quasi?
Also es gibt mehrere Räume, weil es, also die haben so ein extra, noch so einen extra kleinen Teil angebaut, wo eben auch sehr viele Proberäume sind und wo auch Wohnungen sind.
Mhm.
Aber die Bühne selbst ist so eine riesige Halle, ja, genau. Mhm.
Und diese großen Fenster sind bei der Bühne, oder?
Genau, die großen Fenster sind bei der Bühne, aber die werden dann, also die werden zu verdunkelt, natürlich für die Vorstellung. Also ich bin sehr gespannt, besonders für mich ist Akustik nämlich die große Frage.
Mhm.
Weil jetzt natürlich, ich war halt ein paar Mal dort, aber ohne Bühnenbild, ohne Publikum ist natürlich was ganz anderes.
Mhm.
Aber als Opernsängerin in ein Schauspieltheater zu singen, ist schon mal eine erste Herausforderung, weil die Akustik einfach nicht für uns gemacht ist. Und jetzt im Schiffbau ist sowieso, also wird sowieso eine große Frage sein, wie das dann sein wird. Aber ich freue mich so sehr. Also ich träume eben seit über 30 Jahren von dieser Carmen. Und ich habe wirklich, es ist halt, wenn ich das Team mir durchlese und sie kennen, also ich habe die Chance gehabt, sie schon sehr viele kennenzulernen. Und es ist einfach wirklich, wirklich ein absoluter Traum. Also Move by the Motion ist das Regie-Team, angeleitet von Wu Zhang, die einfach ein sehr antikolonialistisches und queeren Aspekt von ihren Stories generell, wenn sie Sachen auf die Bühne bringen, haben. Und ich hätte mir einfach kein besseres Team vorstellen können, um Carmen zu inszenieren. Also es ist wirklich, ich liebe diese Story, aber ich jetzt auch noch in dem Kontext von Move by the Motion ist es halt noch ein anderes Level, glaube ich. Und ja, wie cool ist es, dass jetzt meine erste Carmen tatsächlich eine sein wird, von der ich halt überstolz bin. Also ich finde das schon
sehr schön. Bist du ausgesucht worden oder hast du dich dafür beworben?
Nein, ich bin ein bisschen hineingefallen. Also ich glaube, dass Wu Zhang, die eben A Move by the Motion leitet,
das ist die
Regisseurin. Genau. also die Liedregisseurin, aber ich glaube, dass sie sich als Team genau sehen. Mhm. Aber sie hat mich ein paar Mal in Zürich singen gehört und das letzte Mal war in Romeo und Juliette, als ich im Opernhaus gesungen habe.
In Zürich.
Genau. Und sie hat einfach gesagt, dass ich ihre Carmen bin und dass sie mich als Carmen haben.
Das ist so eben, schön.
Das meine ich mit Glückssträhne. Also ich habe mich nirgendwo beworben oder, also ja, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre in jedem Interview gesagt, dass ich eine Carmen singen will. Das heißt, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen herumgesprochen, dass ich weiß es nicht. Ja, sie hat mich gesehen und eben auch Interviews von mir gelesen und gesagt, genau das möchte sie. Und dann war ich da.
Weil du gerade gesagt hast, Carmen ist queer.
Mhm.
Und auch dieses Regisseurinnen-Team, das auch sozusagen einen anderen Zugang hat.
Mhm.
Findest du, dass bei der Oper jetzt sich da schon was tut? Weil Opern, wie sie früher, also die sind ja sehr, sehr lange schon her, dass sie geschrieben wurden. Und es sind ja viele Opern eigentlich nicht so recht in die Zeit passend. Und ich wollte dich da eigentlich fragen, was da deine Meinung dazu ist, ob man Operninhalte ändern sollte. Aber anscheinend tut sich da eh schon was.
Also ich finde, Oper ist eines der stärksten Kunstformen, ist immer schon gewesen, auch politisch gesehen. Also die einfach politisch immer, nicht immer, aber sehr, sehr früh schon sehr viel vorangebracht hat. Wenn man heutzutage eines der ersten Opern Komponisten Monteverdi-Opern auf die Bühne bringen würde, 1:1, so wie sie geschrieben steht, ist immer noch extremst relevant, extrem starke Frauenfiguren, extrem starke queere Figuren. Es ist alles drin, was heutzutage als revolutionär gesehen wird. Das Problem von Oper, meiner Meinung nach, und jetzt wird sich natürlich sehr viele Leute, ist das 18. Jahrhundert. Also plötzlich im 18. Jahrhundert, klassische Opern, so die ganzen Mozart, das ist einfach, hat sich einfach etwas Bürgerliches eingebracht von diese Idee, dass so der Mann ist der Held und die Frau wird gerettet. Und ich meine, ich weiß nicht, wenn man halt schaut, sowas wie die Zauberflöte, die berühmteste, die am meisten gespielte Oper weltweit, glaube ich, jedes Jahr, heuer wahrscheinlich auch wieder. Wenn man die Zauberflöte 1:1 so liest, wie es geschrieben steht, wie das Libretto steht. Es ist einfach eine Oper, wo es darum geht, dass ein Kind von einer Mutter entführt wird, weil eine Mutter alleine ihr Kind nicht erziehen kann. Sie wird eingesperrt in einem Turm von einem Typen, der irgendwie als der Tollste dargestellt wird, Sarastro, der super weise. Wie weise kann ein Mensch sein, um ein Kind zu kidnappen? Als Aufpasser wird Monastator gestaltet, der einzige, der als schwarz bezeichnet wird. Also nicht als schwarz, aber halt, aber ja, der einzige, dessen Hautfarbe schwarz ist vom Libretto her, der nur davon träumt. Also die Arie von Monastatos geht halt darum, heißt, weil ein Schwarzer hässlich ist, er sagt, dass er nur davon träumt, Pamina zu küssen, in der Nacht zu küssen, wenn sie schläft. Weil, wenn sie wach wäre, würde sie ihn nie lieben. Was da hinten steht, ist natürlich, also, es ist eine Vergewaltigungsvorstellung.
Mhm.
Und das ist halt so projiziert als eben dieser Wunsch von diesem schwarzen Mann. Also wir haben wirklich alles drauf, so Sexismus, Misogynie, Rassismus, extreme Ungleichheit und eben alles dahinter, die gesamte Organisation von Sarastro wird halt gesehen als diese Weisheit schlechthin, Männlichkeit siegt über alles. Es ist, wo ich mir denke, oh Gott. Und das ist halt das Bild, das viele Leute von Oper haben. Dass das halt Oper ist, dass Oper rassistisch ist, dass Oper problematisch ist. Weil eben, oder die Entführung aus dem Sarai, auch Mozart. Sorry, ich finde, Mozart hat tolle Musik komponiert. es genial in vielen Hinsichten. Aber die Opern von Mozart sind für mich echt schwierig zu verkraften. Aber das heißt nicht, dass das gesamte Opernrepertoire auch nicht von der, also ich glaube ungefähr 18. Jahrhundert ist echt schwierig. Aber davor und danach, wir haben so, es ist so eine starke Kunstform, um Emotionen und um politische Ideen zu bringen. Natürlich, das Problem ist halt eben, im 18. Jahrhundert sind halt die politischen Ideen etwas anderes heutzutage. Aber zum Beispiel Le Nozze di Figaro wird oft hochgefeiert als super tolle Oper, weil sich dagegen, gegen das Feudalsystem, weil eben Figaro siegt über den Grafen, der erniedrigt wird. Wenn man das Originalschauspiel liest, Le Nozze di Figaro von Beaumarchais, das ist so ein starkes politisches Stück. Das ist, da gibt's wirklich die das Monolog von Mazzarine, die wirklich als ein gesamtes Monolog lang sich darüber ärgert, wie die Doppelmoral zwischen Frauen und Männern ist, dass quasi Männer herumschlafen können und dass sie als Helden gefeiert werden, während Frauen total erniedrigt werden für genau das Geld. Das ist so ein starkes Stück. Aber dann nimmt es, wenn man dann die Version von Da Ponte dann nimmt, die aus es stammt, die Basisidee stammt von Beaumarchais, aber es ist so runtergewässert zu einem, die Arie, die Marcellina dann singt, ist eigentlich nur, ach ja, Frauen haben es schwer. Und ich denke mir, aber das Monolog, also wenn man jetzt nur von der Rolle von Marcellina, also das ist die Rolle, die ich singe, das ist wahrscheinlich die Rolle, die ich am meisten analysiert habe. Die Oper ist schwach. Es hat all die den Biss, den Beaumarchais in sein Theaterstück hatte, komplett weggenommen und zu einer verwässerten Version von, ja, das Adel ist nicht so toll, aber... Und das finde ich halt schade, weil eigentlich Oper einen total Biss haben kann.
Ja, aber wäre das dann nicht eine, sozusagen, dann genau da ein Ansatz, dass man eben das ändert?
Ja, es gibt, also ich meine, es gibt ja die gesamte Bewegung von Musiktheater jetzt gerade hauptsächlich durch den deutschsprachigen Raum, gibt schon sehr starke Ansätze, Opern komplett zu ändern und halt die Interpretation davon zu ändern. Ich glaube, es ist halt dann die Frage, wie man das macht, dass es halt trotzdem dann noch Sinn macht. Also zum Beispiel, ich nehme das jetzt immer als Beispiel, weil das meine Lieblingsproduktion war bis jetzt. Ich habe in Stuttgart Rusalka gemacht von Dvorak. Rusalka ist ein wunderschönes Stück. Es ist die Geschichte so wie die kleine Meerjungfrau, aber nur ohne Happy End. Also mit sehr, sehr tragischem Nicht-Happy End. Es ist an sich eine total schöne Oper, braucht eigentlich nicht sehr viel Veränderung. Aber das Team von Bastian Kraft, der inszeniert hat, hat sich entschieden, diese Oper umzudeuten als quasi ein Drag Coming of Age. Also, dass Rusalka nicht zwischen Wasser und Erde lebt, sondern als Drag-Performerin quasi zwischen dieser Non-Binary-Welt und der normalen Welt und sich einfach wünschen, normal zu sein und nicht also so klar
nicht bisschen,
genau und klar zwischen Mann und Frau entscheiden zu können. Es ist extrem schwer, dieses Konzept zu erklären, aber wie das umgesetzt worden ist, es war so ein schönes Märchen, das ist komplett neu. Also es hat mit der Geschichte von Rusalka eigentlich recht wenig zu tun, aber es war so klug und musikalisch, also mit so einer Liebe zu dieser Dvorak-Musik gemacht, dass es einfach, also das war dann egal, dass es jetzt vielleicht nicht die Geschichte war, die Dvorak sich gedacht hatte. Ich habe mir wirklich gedacht, also ich habe da Jiří Bába, die böse Hexe, gespielt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, wenn Dvorak jetzt im Publikum wäre, wäre er total stolz auf uns, weil das wirklich so ein tief berührendes und schöne Produktion geworden ist. Und natürlich, ich meine, es gibt dann andererseits, also im Gegenbeispiel, ich sage jetzt nicht welche, aber ich habe manchmal auch bei Produktionen gemacht, wo es einfach nur darum geht, jetzt, keine Ahnung, nur zu schockieren. Also dass der Regisseur jetzt einfach nur ein komplett bekanntes Stück jetzt zu seinem eigenen macht und komplett zerreißt den anderen Arten, nur um anders zu sein. Also darum geht's nicht. Mhm. Ich finde, für mich zumindest ist Oper eine wunderschöne Kunst, um Geschichten zu erzählen. Und wenn man es schafft, den Text, die Musik und das Konzept zusammenzubringen, dann ist es eigentlich egal, welches Konzept es ist, aber man kann dann den Publikum in eine Welt hineinversetzen, die hoffentlich eben das als Ergebnis hat und nicht nur, oh, ja, interessantes Konzept. Das ist der Tod der Oper. Deshalb bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich sage, ja, man kann Opern komplett neu erfinden, aber man braucht eine gute Dramaturgin oder einen guten Dramaturgen, der das wirklich klar macht, dass das alles zusammenpasst.
Und wie du auch sagst, also Oper ist politisch, mhm, und einfach den Zeitgeist.
Ja, aber es gibt auch, man muss auch wirklich auch sagen, dass es auch sehr, sehr, sehr tolle zeitgenössische Opern gibt. Mhm. Also es gibt jetzt, ich meine, wenn man jetzt schaut, in den letzten 5 Jahren, die Opern, die rausgekommen sind, es gibt so berührende Sachen. Also ich war jetzt, also zum Beispiel eben vor kurzem verstorbene Komponistin Kaya Saariaho, ich bin nicht ganz sicher, dass man ihren Namen so ausspricht, aber sie hat ihr letztes Werk, kurz bevor sie gestorben ist, hieß Innocence, und da geht es also ein Schulmassaker, wie ein Schulmassaker als Oper inszeniert werden kann. Dieses Stück, man wird vom Anfang an bis, also ist jeden Ton, es ist so, ich weiß gar nicht mal ein richtiges Wort, aber es ist wirklich, es nimmt an den die Seele, an den alles, was man spürt, es ist so stark, so gut durchkomponiert, so gut. Ich habe 2 unterschiedliche Inszenierungen davon gesehen und es ist jedes Mal einfach ein, oder debütiert das in Washington, die Oper Blue, die um eben auch Polizeigewalt in den USA geht, wurde auch jetzt vor 2, 3 Jahren, glaube ich, ist rausgekommen. Das ist auch ein tolles Werk. Oder Katja und Dennis, das war in Wien jetzt vor, ich glaube, letzte Saison oder vorletzte Saison, hat es auch am Theater in der Wien gespielt. Das sind 2 absolute Opern, die jetzt gerade geschrieben werden, die einfach, also jedes Mal, wenn ich dort bin und sitze, ich denke mir, wir brauchen nicht 50 Mal, ich weiß nicht, die Zauber für dich, komm, ich bin nicht so Zauberblind, weil ich das nicht so besonders mag, aber es gibt halt quer durch die Operngeschichte tolle Sachen. Und heutzutage sind wir wieder auf einem totalen Hoch von zeitgenössischer Musik. Natürlich, es gibt halt immer noch manche, ich glaube, besonders in den, keine Ahnung, 60er, 70er, 80er Jahre gab es halt sehr viel so Atonales, wo dann Leute gedacht haben, oh, hier zeitgenössische Musik, das ist nicht zum Anhören, das ist nichts für mich. Keine Ahnung, so Ligeti oder die Art. Ich kann es verstehen, dass manche Leute das nicht mögen. Ich find's interessant. Aber es berührt mich auch nicht so stark. Aber jetzt gerade, in den letzten 5 Jahren, wir haben einen Hochaufkommen von Oper, von extrem spannenden und berührenden zeitgenössischen Opern, wo ich mir denke, ja, die Oper hat verstanden, ist jetzt wieder dort angekommen, wo sie halt in den, keine Ahnung, 16. Jahrhundert halt war, als quasi so Vorreiterin, als Kunst, die den Leuten erzählt, wo wir gerade einfach sind und was unsere großen Probleme heutzutage einfach sind.
Sehr interessant. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne die nicht und man ist irgendwie nur so in dem Altbekannten unterwegs und werde ich gleich zum Anlass nehmen und schauen, ob da was dabei ist, was ich mir gern anschauen möchte. Ja.
Also will ich besonders jetzt die 3, die mir jetzt zu Kopf gekommen sind, Aber zum Beispiel, hier in Wien, die Volksoper hat heuer als quasi, ich meine, ich weiß nicht, ob es als Neukomposition gilt, weil es eigentlich eine Mischung ist von einer Operette, die existiert hat, aber neu interpretiert und mit neuen Kompositionen von Keren Kergalivsky. Das heißt, lass uns die Welt vergessen, wo die Volksoper quasi die Geschichte der Volksoper in 1938 als Operette verfasst hat. Und natürlich halt die schwere Geschichte, weil 1938 ist halt eine sehr, sehr, sehr heavy Geschichte für Österreich. Und wie es quasi damals war für eine Oper, die sehr viele jüdische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatte, aber auch, also einfach Leute auf beiden Seiten hatten, wie es damals einfach war, wo plötzlich die Entscheidung stand, okay, soll ich jetzt meinen Kollegen oder meine Kollegin denunzieren? Soll ich jetzt nicht? Also, und das als Operette verarbeitet. Das ist auch, also das ist brandneu, ist jetzt diese Saison geschrieben worden. Und sehr, sehr aktuell.
Sehr aktuell.
Genau. Und jetzt, genau, eine Volksoper. Also, ich glaube, es gibt jetzt die letzte Vorstellung. Entweder es war jetzt schon oder es ist jetzt bald. Aber diese Saison wurde es gerade geschrieben. Also es passiert schon sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass dieses Lass uns die Welt vergessen heißt es. Es hat mich auch sehr stolz gemacht, an einem Haus zu sein, das so mit seiner Geschichte umgeht und nicht einfach nur vergisst und einfach, okay, wir ignorieren, was wir gemacht haben oder wer wir einfach waren zu dem Zeitpunkt, sondern wir präsentieren es und wir verarbeiten es alles zusammen. Also das war darum, weil die Volksoper quasi ihr 125. Jubiläum. Und ich glaube, dass es halt eben so verstanden worden war, quasi die Geschichte der Volksoper nicht nur zu zelebrieren, sondern auch genau mit dem Finger zu zeigen, das waren unsere Probleme und das haben wir jetzt so gemacht und daraus eben das Beste zu machen und eben eine jüdische Komponistin zu fragen, das mit der Volksoper zu zelebrieren. Und ich war nicht Teil dieser Produktion, aber es macht mich unglaublich stolz, Teil von einem Haus zu sein, das so mit seiner Geschichte umgeht.
Es ist wirklich hoch anzurechnen, ja. Ich würde noch einmal gerne auf die Carmen zurückkommen, gerade deswegen, weil sie dir auch so ein großes Herzensanliegen ist und weil, wie gesagt, eben du der Meinung bist, Carmen ist queer. Carmen ist ja auf jeden Fall eine sehr selbstbewusste und selbstbestimmte Frau. Was negativ zu bewerten ist, die Bezeichnung, die es für sie gibt. Dieses Z-Wort, was wir jetzt nicht aussprechen wollen. Und postest auf Instagram sehr viel dazu, um die Leute ein bisschen aufzuklären über deine Sichtweise zu Rollen und zu Szenen. Übrigens, dein Instagram-Kanal ist sehr, sehr spannend. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, dir zu folgen.
Danke sehr.
Ja, wie legst du Carmen an?
Also ich finde, dass das ein extrem wesentlicher Punkt, das anzusprechen, das mit diesem Z-Wort, weil eben das eins der größten Problematiken im deutschsprachigen und englischsprachigen Raum ist, wenn Carmen nicht auf Französisch aufgeführt wird. Weil dann wird sie halt bezeichnet mit einer rassistischen Bezeichnung, die uns einfach Romani People uns gefragt haben, nicht zu benutzen. Im Original bezeichnet sich Carmen als Bohemienne, die einfach, also das ist eine, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Wort gibt für Bohemienne. Das ist das große Problem, das Leute haben, die das natürlich übersetzen. Aber es ist eine Person, die in Freiheit lebt quasi. Also eine Person, die nicht gebunden ist. Sie erzählt sehr viel, dass sie viel herumreist, also dass sie keinen fixen Standort hat. Und sie wird von, es gibt einen Moment, wo Escamillo sie bezeichnet als Singera, was auch nicht dass die Rassenbezeichnung ist, die auf Französisch auch existiert und auch nicht benutzt werden sollte. Aber das heißt, und das, was man weiß, ist auch, sie hat eine dunklere Hautfarbe als die Leute in Sevilla. Das wird auch angesprochen von Don José. Sonst wissen wir nicht wirklich, woher sie kommt. Natürlich dann automatisch ist halt das exotische Auge von europäischen von vielen europäischen Opernliebhaber, die dann das projizieren, was sie denken, was sie wäre. Weil natürlich von dem Flamenco-Stil, von dem musikalischen Stil, den Bizet benutzt, dann plötzlich für viele so eine eben Zeitvorstellung drin ist. Aber eigentlich wird das nicht so angesprochen in der Oper, zumindest im Original nicht. Aber ich finde, dass es natürlich ein spannender Aspekt ist, dass sie Außenseiterin ist. Aber es ist nicht das Einzige. Also ich sehe sie als eine unglaublich selbstbestimmte Frau, die einfach total klare Grenzen hat und ihre Grenzen auch sehr stark setzt und auch sehr stark weiß zu setzen, die auch mit eine Hinsicht auf Monogamie hat, die mit dem viele Leute in ihrer Gesellschaft nicht umgehen können.
Was jetzt aber eigentlich aktuell gerade ein Thema ist. Ich habe das gelesen jetzt am Wochenende, dass viele junge Leute ganz neue Beziehungsformen anstreben oder leben wollen.
Ja. Na und eben, also ich meine, ihre ganz, ganz, ganz erste Arie, diese bekannte Habanera, da sagt sie eigentlich, ich kann nichts dafür, an wen ich mich, in wen ich mich verliebe. Also sie sagt, die Liebe ist wie ein Kind von Bohème, also eben von diesen frei lebenden Menschen. Und es kennt kein Gesetz. Wenn ich mich verliebe, verliebe ich mich. Und ich muss immer lachen, weil das ist eigentlich Lady Gagas Born This Way nur 300 Jahre früher. Also es ist eigentlich so aktuell das Thema, also die Themen, die in Carmen angesprochen werden. Also deshalb sage ich, dass Carmen queer ist. Also es gibt kein Moment in Carmen dezidiert, wo sie jetzt mit Frauen flirtet oder, aber ich finde, dass das ein Fehler ist von Bizet, dass es kein Duett zwischen Micaela und Carmen gibt, weil sonst gäbe es bestimmt. Also es ist natürlich meine Projektion, dass ich Carmen als queere Person sehe. Aber dadurch, dass in ihrer Arie drinsteht, dass sie nicht kontrollieren kann, in wen sie sich verliebt. Und wenn sie sich verliebt, verliebt sie sich einfach. Finde ich, dass da eine sehr starke queere Aussage drin ist, die wir heutzutage auch so interpretieren würden, denke ich.
Mhm. Ja, sehr spannend. Und in der Oper ist ja auch wirklich viel drin, Aktuelles, ne?
Total.
Der Mord an Carmen, genau. Aufgrund von Liebe, sozusagen, ich kann dich nicht haben, dann töte ich dich. Also war ja rasend vor Eifersucht, der Don José, genau. Und hat sie dann... Eigentlich wollte sie duellieren und dann hat er sie erstochen.
Nein, es ist ganz, ganz klar. Es ist kein Fehler oder es ist neben. Es ist ich tue mir immer schwer mit dem Begriff, dass er aus Liebe sie ermordet, weil eigentlich das ist
Gott.
Ja
sag mal überhaupt nicht. Ne? Es wird so dargestellt.
Ja genau und es wird halt auch. Also alles gut. Ich weiß total, was du meinst, aber ich wollte es nur klar aussprechen von dem.
Richtig. Ja.
Weil also es ist eigentlich extremst aktuell, dass heutzutage immer noch in Medien und in Zeitschriften halt dagegen, ja, dieser der arme eifersüchtige Mann hat halt einfach nicht können.
Genau. Oder deswegen habe ich mein Zeitgefühl, dass es einfach nicht stimmt.
Ja, absolut. Und eben er sagt es ihr einfach auch ganz deutlich am Ende, wenn du mich nicht liebst, dann passiert etwas ganz Schlimmes. Und sie sagt einfach, ja, dann, ich weiß, dass du mich umbringen wirst. Dann bring mich um. Und es ist halt wahnsinnig, dass wir jetzt, wie vielen Jahren ist es ja? Also wir sind jetzt, nicht ganz 300 Jahre, aber über 250 Jahre später. Und wir leben immer noch in einer Zeit, wo wir das immer noch in den Zeitschriften sehen. Und es hat sich sehr wenig geändert. Und das, was mich noch mehr ärgert, also ich bin gerade am Arbeiten, ich probiere das zusammenzuschneiden, ein längeres Video, weil jetzt vor kurzem ein Video rausgekommen ist über Carmen. Und es ist halt so spannend, dass heutzutage immer noch Männer Carmen als Bösewicht sehen und Don José
die böse Verführerin.
Ja, genau. Und Don José immer noch als der arme Typ, der einfach sein Herz gebrochen worden ist, weil eine Frau ihm einmal Nein gesagt hat. Und das gibt's immer noch. Also es wird immer noch manchmal inszeniert von hauptsächlich Männern. Also ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen pauschal, aber ich habe noch nie eine Inszenierung von einer Frau gesehen, wo das tatsächlich so gedeutet wird, dass Carmen quasi selbst schuld ist für ihr Ende. Und das finde ich halt jetzt in 2024 eigentlich sehr, sehr scary und sehr arg, dass es immer noch so dargestellt wird.
Ja. Eben. Also da gehört eigentlich inhaltlich ein bisschen was geändert, also von der Regie oder Dramaturgie.
Ja, aber eigentlich in der Oper ist alles drin. Also ich denke nicht, dass Bizet, also das ist jetzt meine Projektion, aber wenn man jetzt das Libretto durchliest, es gibt keinen Moment, wo es eindeutig klar ist, dass jetzt Bizet auf Don José's Seite ist. Ich glaube, Don José mochte Carmen sehr und ich glaube sehr, dass der das als Kritik von einem Femizid gesehen hat und nicht, dass das nicht jetzt eine Unterstützung von, oh, Frauen sind so böse. Ich glaube, es gibt keinen Moment, wo ich das in dieser Oper lese. Ganz im Gegensatz. Also es ist auch spannend, zum Beispiel ist Camille oder dieses Superheld, dieser Toreador, der ja eigentlich oft so als Ultra-Macho-Figur dargestellt wird, der übermännlich und so toll und alle Frauen lieben ihn. Escamillo ist eigentlich also total zeitgenössisch und toll in dem Sinn, dass das erste Mal, dass er Carmen toll findet, er sagt ihr, boah, ich würde dich so gerne lieben. Und sie sagt ihm, nein, ich bin jetzt nicht interessiert. Und er sagt einfach, okay, ich probiere es ein anderes Mal. Also, weil sie sagt ihm, ich bin heute nicht interessiert. Und sie sagt, okay, dann probiere ich es ein anderes Mal. Und sagt, du kannst es ein anderes Mal probieren. Und das war's. Er argumentiert es nicht, er wird nicht sauer. Es ist einfach ein Spiel zwischen den Zweien. Und es ist ein total klares Zeichen von Consent. Er fragt sie, er sagt ihr, klar, ich bin interessiert. Sie sagt, ich jetzt gerade nicht. Und er akzeptiert's. Und dadurch, dass Escamillo eben so als Held und so toll von Bizet dargestellt wird, erzählt mir, dass das für ihn das eine Art von toller Männlichkeit, so könnte es gehen. Ganz
und
einfach.
Also sie ist auf selber Ebene.
Genau, sie sind auf selber Ebene. Und dann als Gegenpol zu Escamillo ist halt Don José, der in seiner totalen Eifersucht das einfach nicht annehmen kann. Wenn auch immer Carmen ihm Nein sagt, dreht er immer sofort durch. Er ist gewalttätig, er ist sehr, und das ist natürlich für Carmen total abtörend. Von dem ersten Moment, als er dann diese gewalthaftige Eifersuchtsszene hat, bei Lilas Pastia, sagt Carmen, hey, ich habe kein Interesse, du bist mir zu eifersüchtig. Und er akzeptiert das einfach nicht. Also es dauert dann einen ganzen Akt, einen Opernakt dann noch bis...
Er gibt sich ja auch ein bisschen auf. Ja,
aber ich meine, das hat halt sehr wenig mit ihr zu tun und sehr viel einfach mit ihm. Dann.
Richtig,
genau,
ja. Also sie steht sehr zu sich und er tut ihr zuliebe vieles und ist eigentlich ja unglücklich, ne? Weil er ist dann kein Soldat mehr, sondern wird Schmuggler. Und das ist halt... Ja, da war er dann wahrscheinlich, ist er dann draufgekommen, eigentlich ist es doch nicht ganz das, was sie will, oder?
Wobei eigentlich auch spannend, dass eben er wird nicht Schmuggler wirklich, weil er, sondern einfach er droht seinem Chef quasi, seinem Sergeant, ihn umzubringen, weil der mit Carmen flirtet. Und dadurch, dass er jetzt einen Übergeordneten den Tod angedroht hat, er kann nicht mehr zurück in den... Carmen gibt ihm einen Job als Schmuggler, wo er eigentlich nirgendwo mehr hingehört. Das ist halt auch sehr spannend. Also die Szene ist ganz, ganz, ganz eindeutig geschrieben. Er bröckelt sich sein Leben auseinander und wird immer mehr davon... Also er hat in seinem Kopf diese Sicherheit, dass Carmen sein Leben zerstört. Aber eigentlich ist er komplett, also durch und durch für alles schuldig, was er macht. Also diese Szene ist wirklich das Klarste von, also auch diese Deutung, die er selber hat, von quasi, ach, sie zerstört mein Leben. Nicht einen Übergeordneten, also in der Armee, einen Übergeordneten zu duellieren, ist halt ein absolutes No-Go zu dem Zeitpunkt. Entschuldigung, ich kann so lange über Carmen reden.
Da müssen wir eine eigene Podcast-Folge machen über Carmen. Dabei habe ich noch so viele Fragen an dich. Also wird auf jeden Fall spannend. Mm. Auf nach Zürich.
Yay, 4. Mai haben wir Premiere.
Ja, sehr schön. Zürich ist auch immer eine Reise wert.
Ja. Ja. Ist halt sauteuer.
Das ist leider, ja. Aber sozusagen im Sinne eine kleine Auszeit, ein Geburtstagsgeschenk vielleicht einmal.
Ja, das ist eine wirklich sehr schöne Stadt. Also wenn man die Chance hat, würde ich sowieso eben empfehlen nach Zürich. Wenn man die Möglichkeit hat, in Zürich zu sein, ich liebe diese Stadt.
Ja, ich war selber auch ein paar Mal dort.
Ja.
Da bin ich meinen Mann begleitet, weil er da beruflich zu tun hatte. Und auch die, wie heißt diese Züricher?
Die Limmat?
Die Limmat, mhm. Genau. Und da sind so, da, immer wieder hat es ergeben, da waren so tolle Festeln oder Festivals. Mhm. Also das ist echt super Stimmung. Und ja, es ist auch lieblich anzuschauen, die Stadt. Ja. Also es ist wirklich entzückend.
Ja, und diesen See, also ich finde, ich bin ja immer dort, bis jetzt war ich immer dort am Opernhaus. Und das Opernhaus ist wirklich direkt am See.
Mhm.
Und man sieht diesen See und dann hinten diese Berge, die das ganze Jahr lang Schnee haben, also auch im Sommer. Es ist so schön und dann rund um dich, es ist das See, dann ist Zürich und hinter Zürich sind dann Wälder, rund um Zürich ist Wald. Das heißt quasi fast egal, wo man in Zürich sieht. Man sieht entweder Wald oder See oder Berge oder eine Kombination aus den dreien. Und das macht für das Auge, also
ganz
für
viel
mich
Natur.
Zumindest, es gibt sowas Beruhigendes an dem. Ich find's, ach ja, ich liebe es.
Es gibt noch ein wichtiges Herzensthema von dir, und zwar, du möchtest gern jungen Menschen die Oper nahe bringen.
Mhm.
Das machst du einerseits mit deinem Instagram-Kanal, nehme ich an. Und dann hast du auch ein Format kreiert, Opera Goes Pop.
Ja. Also ich finde, ja, generell mein Punkt ist den Leuten nicht mal nur Junge, aber einfach Menschen, die nicht unbedingt einen Zugang zur Oper zu haben, einfach ein bisschen diese Angst vor Oper wegzunehmen. Ich glaube, Oper hat ein sehr schlechtes, also hat einerseits ein extrem gutes Image, also so, weil man in einem Film Glamour zeigen möchte, spielt meistens irgendeine Oper im Hintergrund. Aber auch wenn man ein Bösewicht zeigen möchte, dann ist dann wahrscheinlich irgendeine Oper im Hintergrund. Das ist halt, Oper hat ein sehr, sehr spannendes Image von total überglamourös und andererseits aber auch diese Idee, ja, das ist, also sehr viele Leute denken, dass Oper nichts für sie ist, dass es nur für superreiche, nur weiße und nur ältere Leute sind. Und wenn man halt irgendwie in der Intersektionalität nicht dieser Gruppe angehört, dass das Oper nichts für einen ist. Und ich finde, das stimmt einfach gar nicht. Opera Goes Pop war einfach ein Konzert, das während Corona Opernhaus Zürich gestartet hat. Das Opernhaus Zürich durfte halt nach der Schließung durfte öffnen, aber nur für 50 Menschen. Für 50 Menschen. Kein Opernhaus kann sich leisten, für 50 Leute zu öffnen. Also mit keine Opernbesetzung, das geht einfach nicht. Ich war damals im Opernstudio, das heißt, ich habe sowieso ein Stipendium jedes Monat bekommen und ich habe dann in ein Opernhaus gefragt, ob ich da ein Konzert kreieren könnte, weil ich werde sowieso bezahlt, das Orchester wird sowieso bezahlt. Das heißt, falls ich mit Leuten vorm Haus was machen könnte, es kostet dem Opernhaus gar nichts und es kommen halt nur 50 Leute. Und ich habe dann meine Idee damals war, den Leuten zu zeigen, wie viel klassische Musik einfach in bekannten Popsongs drinnen war. Also so quasi wie viele Songs, die man total gut kennt, eigentlich von Opern kommen. Und genau, das hat, das war halt ein Riesenerfolg, weil natürlich, das war das Erste, was Opernhaus Zürich gemacht hat nach der Pandemie. Das heißt, von diesen 50 Menschen, die im Publikum waren, gab es so, ich glaube, ich weiß nicht, so 10 Journalistinnen oder so. Was halt so natürlich, haben alle Zeitungen in der Schweiz von diesem Abend berichtet. Und das ist halt zu einem riesen Ding geworden. Und ja, es hat sich halt einfach jetzt, ich mache das weiterhin in unterschiedlichen Konzerten zu probieren, die zwei zu vermischen, einfach um den Leuten ein bisschen dieser Schritt in die Oper kleiner zu machen. Wobei ich denke, dass das eigentlich nicht die einzige Art sein sollte. Also ich bin immer dafür, dass Leute sofort riesige Opern sich anschauen. Ich denke, das ist genug Menschen, die als erste Oper, also ich habe schon Leute gehabt, die ich einfach in einen Wozzeck reingebracht habe. Oh Gott, Wozzeck, das ist ja so komplizierte Oper, Alban Berg. Aber das ist ein gut inszenierter Wozzeck. Das trifft einen so ins Herz, dass für mich, ja, es ist komplizierte Musik, aber das ist genau das, was Oper geht. Man vergisst, also wenn ich Wozzeck anschaue, in einer guten Inszenierung, es gibt auch schlechte Inszenierungen von Wozzeck, aber ab dem Moment, wo ich vergessen kann, dass ich in einem Theater sitze und nur noch heul, weil einfach die Geschichte mich so trifft, ich denke mir, das ist das Wichtige. Und das kann ein Wozzeck sein, das kann ein Rheingold, ein guter Rheingold. Ich meine, das ist schwieriger zu finden, aber ein gut inszenierter Rheingold, das kann Carmen, egal welche Inszenierung. Ich kenne Dialog de Carmelite, das kenne. Und ich bin deshalb, ich finde es, das Jahr, mein Opera Goes Pop, hilft vielleicht ein bisschen manche Barrieren, dass ich vielleicht ein anderes Publikum erreiche. Aber im Endeffekt, ich denke nicht, dass es so einen Abend braucht, um Leuten Opern nahezubringen. Es braucht einfach gute Inszenierungen und dann jeder hat Emotionen, jeder Filmmusik trifft jeden. Oper ist nur Filmmusik, die quasi durchgeht. Und es ist eigentlich so eine schöne Kunstform. Und wenn nur weniger Leute Angst hätten und einfach sich nur trauen, einfach irgendeine Oper, geh einfach hin. Und ja, die Chance ist, dass es dann eine Kack-Inszenierung ist und dann sie denken, oh, Oper ist wirklich nichts für mich. Aber es gibt so viele mehr Chancen, dass einfach es dann doch einfach den Moment gibt, so wow, das ist genau für mich. Dass ich denke, ja, Leute sollen einfach in die Oper gehen.
Jetzt ist aber noch eine Frage, die Kostenfrage. Hast du da einen Tipp?
Lebt in Wien. Also ich finde, Wien hat so, also wir sind ja jetzt in Wien mit dem Podcast hier. In Wien ist schon eine riesige Chance. In Wien gibt es ich weiß gar nicht, wie viele Opernhäuser es in Wien gibt. Ich meine, Staatsoper, Volksoper, Theater in Wien, Neue Oper Wien, die Kleine Oper Wien.
Schönbrunn,
das Schönbrunner Schlosstheater, ja. Ja, also jetzt rein vom Kopf, eben, wir haben jetzt schon 6 Opernhäuser. Und die alle, ich meine, Schönbrunn macht halt nicht regelmäßig Opern. Wobei, wenn wir das Marionettentheater, das ja auch Zauberflöte, es gibt jeden Abend easy mindestens 4 bis 5 Vorstellungen in Wien, die laufen von Opern. Und dadurch ist natürlich auch kostenmäßig sehr, sehr, sehr affordable. Also wir haben halt, ich war ja schon länger nicht mehr, ich muss zugeben, beim Stehplatz an der Staatsoper, weil als ich studiert habe, war ich halt so oft beim Stehplatz und das war damals 3 bis 4 Euro. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen höher geworden.
Aber da muss man sich ja stundenlang anstellen, oder?
Also jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt haben sie überhaupt ein ganz, ganz anderes System. Ich glaube, das geht jetzt über online.
Okay. Stehplatz auch?
Ja, genau, dass die jetzt ein neues Stehplatzsystem haben. Aber ich fand das als Studentin immer total spannend, dieses eben Anstehen. Das war ja dann Teil von einem Ritual quasi. Man ist dann nicht nur gestanden, sondern man hat so ein Picknick mitgenommen, wo man als Freunde und Freundinnen dann zusammensitzen konnte. Und das war dann so ein ganzes ja, ein ganzes Ritual von Stehplatz sitzen und eben für 3 Euro, ja, okay, dann bin ich halt ein bisschen am Anstellen. Aber dadurch, dass man sitzen kann und entweder mit Leuten plaudern oder eben lernen konnte, ich finde es, für 3 Euro in die Oper zu gehen, ist halt, wenn eben damals, also jetzt, ich rede jetzt von meinen Studienpreisen, das ist jetzt, ich glaube, ein bisschen höher geworden. Aber im Vergleich war es damals eben 3-4 Euro für Opern, während Kinopreise ab 14 Euro waren. Das heißt, ich kann dann 5-mal in die Oper gehen, bis es halt teurer wird als Kino. Das gibt es nicht sehr viel außerhalb von Wien. Hast du gerade die Stehpreise?
5 Euro.
Ja, na schau, jetzt die Inflation ist jetzt 5 Euro.
Also da hätte ich gedacht, dass das mehr kostet.
Ja, nein, es ist wirklich. Und wir haben eben an der Volksoper, ich glaube, da fängt das ab 9 Euro an. Und es gibt natürlich noch zusätzlich Preise für alle Leute, die unter 30 sind, haben bald, oder für Leute, die über 60. Also es gibt an der Volksoper spezielle Preise für unter 30 und über 60.
Mhm.
Wo
mit Kindern ist es ja auch.
Mit Kindern ist natürlich auch
sehr günstig in der Volksoper vor allem.
Und ja, also ich meine, ich denke, dass viele Leute Angst vor dem Preis von Oper haben, ohne genau zu wissen, wie viel die Preise dann tatsächlich sind.
Mhm.
Dass sehr viele Leute dann überrascht sind, dass es, oh, okay, dann ein Platz um 15-Euro-Konzerte. Also zum Beispiel die Foyer-Konzerte von der Volksoper sind alle um 15 Euro. Und da kann man halt riesige Weltstars halt erleben. Also zum Beispiel die Foyer-Konzerte von der Staatsoper kommen halt die größten Weltstars. Und für 15 Euro kann man eben ein paar Zentimeter vor denen, also das ist halt schon.
Das machen auch Weltstars.
Ja, natürlich. Und dann, oder eben in Zürich gibt es auch diese, also die heißt nicht Foyer-Konzerte, sondern, also ich glaube, die heißen nur Liederabende.
Ist das dann tatsächlich im Foyer? Weil das ist ja nicht groß.
Also an der Volksoper und an der Staatsoper, das ist wirklich im Foyer. An Opernhaus Zürich ist es im selben Raum wie dann die normale Vorstellung dann stattfindet. Mhm. Also auf dem, aber das Opernhaus Zürich ist halt so klein. So, das ist ja ein Foyer.
Ja.
Das ist ja so ein Salon.
Sie ist schon aus der Sängerin.
Ja, nein, wirklich. Das ist,
Oder steht wahrscheinlich, steht man da, ne?
Nein, man sitzt genau, das ist einfach, also das ist das normale Auditorium im Raum. Ja.
Nein, in der Volksoper. Da
in der Volksoper.
Man.
Nein, in der Volksoper sitzt man.
Sitzt man auch.
Im Foyer. Es gibt
das
dann.
Das Essen dann aufgestellt.
Genau, es sind 80 Plätze.
Mhm.
Und da werden, genau, Sitze aufgestellt.
Da bist du jetzt demnächst, 21.
Genau,
Februar.
21. Februar
genau.
Sehe ich.
Aber das ist schon ausverkauft, leider.
Es ist schon sehr lange ausverkauft. Und ich freue mich sehr auf dieses Programm, weil es eben Songs von der Komponistin Florence Price sein werden. Die halt in Wien kaum gesungen wird, aber jetzt irgendwie seine Renaissance bekommt. Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen hat Mutti im Konzerthaus, glaube ich, eine Symphonie von ihr dirigiert. Und es kommen jetzt ein paar CDs raus, weil sie so viel symphonisch geschrieben hat. Aber eben, sie hat auch tolle Lieder geschrieben, also wirklich, wirklich tolle Lieder. Und sie hat sehr viel gearbeitet als Musikwissenschaftlerin auch, um Negro Spirituals nach dem Ende der Sklaverei, um diese Lieder, die von Sklaven gesungen worden sind, nicht zu verlieren, hat sie einfach sehr viele Interviews geführt mit früheren Sklaven, um mit denen ihre Songs auf Papier zu bringen. Das heißt, sie hat eben als eine riesige musikwissenschaftlerische Arbeit geleistet. Und selber auch sehr, sehr, sehr viel komponiert, selber auch viel gedichtet. Und ja, ich bin mich selber so auf den, es hat mich selber so geärgert zu realisieren, wie verwundert ich als Feministin, die so viel Arbeit hatte im Denken, so, ja, natürlich weiß ich, warum Frauen und gerade schwarze Frauen nicht so bekannt sind und warum ihre Werke nicht gespielt worden sind. Aber dennoch jedes Mal, wenn ich so ein neues Lied von ihr gesehen habe, gemerkt, oh Gott, das ist so schön. Ich habe gehört, wie ein Teil von meinem Kopf war, oh wow, ich habe nicht erwartet, dass das so schön ist. Obwohl ich genau weiß, also dass es nicht jetzt so verwundern ist, dass jetzt eine Frau toll komponieren kann oder dass eine schwarze Frau toll komponieren kann. Aber ein Teil von mir hat immer noch durchgedacht, so, ja, wie toll kann es sein, wenn ich noch nie davon gehört habe. Und ich habe mich wirklich ein paar Mal immer wieder darauf ertappt, dass ich so eine Art Verwunderung hatte, wie toll und also komplex und einfach wunderschön ihre Kompositionen waren. Und das hat mich so geärgert, dass ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt den ganzen Abend drum, sodass ich jetzt meinen Schock einfach jetzt auch quasi überarbeiten kann und einfach mit anderen Leuten teilen kann, was diese fantastische Komponistin, mit der ich vor 4 Jahren noch nie gehört hatte und was für tolle Werke sie kreiert hat einfach.
Aber da sieht man wieder, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Mhm.
Absolut, absolut. Mhm. Es ist wirklich, es ist so tief auch in mir drinnen, diese Idee von, ach, wenn ich an der Uni nichts von ihr gehört habe, wie toll kann sie sein? Also das, obwohl ich eben die gesamte Kolonialarbeit und ich habe viel gelesen, Bell Hooks und all diese Sachen. Ich weiß natürlich, woher das kommt, aber trotzdem ist es tief in meinen Gedanken drinnen. Also ja, du, wie du gesagt hast, Sichtbarkeit, man merkt einfach, ja, was da für überraschende Aspekte der Mangel an Sichtbarkeit einfach hat. Ja.
Liebe Katja, Wahnsinnsinterview. Also du hast uns eine Seite der Oper gezeigt, der Opernwelt und von dir extrem spannend und extrem aufregend, was ewig schade ist. Also ihr müsst mir das jetzt vielleicht einmal angewöhnen zu filmen, weil wie du gestikulierst, das gibt dem Ganzen ja noch einmal mehr Raum. Es ist so toll. Es ist einfach herausragend. Also
danke sehr.
Herzlichen Dank für dein Interview. Ich habe jetzt noch einen feministischen Wordrap zum Abschluss, bevor wir komplett
beenden. Oh yes.
Und zwar, Feminismus bedeutet für dich?
Dann würde ich sagen, Choice. Dass alle Menschen die Wahl haben, dort zu wohnen, das zu tun und die Person zu sein, die sie sein wollen. Choice. Choice in everything in life.
Frau sein heißt für mich?
Frau sein heißt für mich, den Leid von vielen Leuten weltweit bis zu einem gewissen Maß mit zu verstehen und mitzutragen, und die Freude von vielen Leuten auf der Welt zu verstehen und zu teilen, falls das Sinn macht.
Ja, wenn du das jetzt sagst. Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn?
Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn ich mit Leuten bin und spreche, die meine Realität sehen und akzeptieren.
Wenn du einen Tag Frauenministerin sein kannst, dann?
Uff, Frauenministerin. Oh Gott. Oh, was mache ich als Frauenministerin? Ich weiß es nicht. Und nämlich nur einen Tag. Was macht man in einem Tag im Frauenministerium? Dann probiere ich so viele Leute von unterschiedlichsten Herkünften an Positionen zu bringen, so dass ich am Ende von meinem Tag noch weiterhin ein Team hat, das tatsächlich etwas bewegt in unterschiedlichen Richtungen und nicht nur in einer Sicht. Vielleicht.
Ja. Viel Arbeit, aber guter Plan.
Das wird ein langer Tag.
Ja. Was würdest du deinem 11-Jährigen oder 13-Jährigen, habe ich gehört, ich heute gerne sagen?
Ach. Du bist toll. ich habe ein ganzes Video gemacht. What I would like to tell to my younger self. Es gibt auf YouTube. Ich glaube, ich werde es einfach jetzt noch nachzitieren, was ich in dem Video gesagt habe, aber bleib wütend, aber bleib, auf Englisch, stay angry, but stay kind. Und dass es wichtig ist, wütend zu sein, um Sachen herauszubringen und zu verändern, um die Gesellschaft in eine Richtung, in eine andere Richtung zu bringen, dass es wichtig ist, wütend zu sein, um aufzuzeigen, was für Probleme es gibt. Aber dass es wichtig ist, kind. Es gibt kind etwas mit sehr viel Liebe und sehr viel, ja, ich bleib gern bei kind, weil kind hat etwas sehr Warmes noch mit sich, trägt mit sich. Und ich glaube, es ist wichtig, um Veränderungen in der Gesellschaft zu bringen, um die Veränderung, die ich als 11-Jährige, 13-Jährige mir mit ganzem Herzen gewünscht habe, braucht es auch diese Kindness, auch andere Perspektiven zuzuhören, also ein offenes Ohr zu behalten, um eben die Veränderung von einem Punkt aus Kindness und nicht nur in der Wut zu sein. Aber Wut ist wichtig. Stay angry, but stay kind.
Und nun eine letzte Frage. Hast du ein Buch, das du uns empfehlen kannst?
Ja, für mich ein sehr wichtiges Buch war Black Feminist Thoughts von Patricia Hill Collins. Ich finde, das sollten alle einmal gelesen haben. Es ist sehr einfache Lektüre. Es klingt, der Titel klingt sehr kompliziert, aber es ist wirklich sehr easy zu lesen und so viel, jedes Kapitel steht so viel drinnen, würde ich empfehlen.
Super. Herzlichen Dank.
Danke.
Vielen lieben Dank, liebe Katja.
Ich freue mich sehr. Danke, dass ich hier sein konnte.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.